Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor FM.
Hallo Sebastian.
Hallo, ich grüße Sie.
Auf unserer Karte der Woche geht es um Sanktionen. Was ist dieses Mal genau zu sehen?
Wir sehen hier eine Weltkarte, beziehungsweise vielmehr einen Ausschnitt, der sich vor allem auf die östliche Hemisphäre beschränkt. Und eingefärbt sind all jene Staaten, gegen die die EU derzeit Strafmaßnahmen unterhält. Und das sind etwa 30 Staaten. Die Karte zeigt auch das unterschiedliche Ausmaß. Das reicht also von Einreiseverboten und Kontosperrungen bis hin zu weitreichenden Wirtschaftsembargos oder eben Einschränkungen beim Waffenhandel, was dort mit den entsprechenden Symbolen jeweils gekennzeichnet ist.
Bestraft wird immer derjenige, der sich nicht an die Regeln hält. Da Staaten souverän sind, gibt es aber kein wirkliches Regelwerk, an das sich alle halten müssten. Wie funktionieren Sanktionen also auf internationaler politischer Ebene?
Also prinzipiell können Sanktionen gegen Staaten oder beziehungsweise deren Regierung jeweils erlassen werden, wenn sie die internationalen Vereinbarungen massiv verletzen. Und das trifft insbesondere dann zu, wenn sie intern Menschenrechtsverletzungen begehen oder gravierende Verstöße gegen die Souveränität anderer Staaten begehen, etwa im Fall der russischen Krim-Annexion, oder wenn sie nachgewiesenermaßen terroristische Aktivitäten unterstützen und nicht zuletzt, was beispielsweise im Falle Nordkoreas der Fall ist, eben die Verbreitung von Atom- oder Massenvernichtungswaffen.
Welche Formen der Sanktionierung existieren?
Hier lassen sich in der Regel drei Stufen unterscheiden. Die erste Stufe umfasst diplomatische Maßnahmen, also beispielsweise das Einbestellen oder im Extremfall sogar das Ausweisen von Botschaftern. Die zweite Stufe sind dann schon tatsächliche Strafen und richten sich in der Regel gegen die Elite eines Landes. Sie umfassen finanzielle Strafen oder etwa Einreisebeschränkungen. Diese heißen auch Smart Sanctions oder gezielte Sanktionen, da sie sich auf bestimmte Personengruppen beziehen. Und die dritte Stufe sind dann die Wirtschaftsembargos, also etwa Import- oder Exportverbote, die dann das Land tatsächlich an der ökonomischen Seite treffen und insofern oftmals sehr, sehr hart treffen. Dazu gibt es noch, und das steht etwas quer dazu, weil sie vergleichsweise unstrittig sind in der Bevölkerung und verschieden zum Einsatz kommen, die Waffenembargos. So bestehen beispielsweise gegen China nur Einschränkungen zum Waffenhandel, aber keine anderen Sanktionen.
Das Konzept des Wirtschaftsembargos als Sanktionsform ist ja, dass Herrscher zur Handlung gezwungen werden, indem man den Menschen die wirtschaftliche Grundlage entzieht. Im Fall des Iraks unter Saddam Hussein hat das zu einer humanitären Katastrophe letzten Endes geführt. Wie sollten denn neue Sanktionen funktionieren, um der zivilen Bevölkerung nicht in einem solchen Ausmaß zu schaden?
Das Beispiel Irak hat natürlich gezeigt, dass Embargos auch die Zivilbevölkerung hart treffen können. Und um das zu vermeiden, hat die UN generell umgeschwenkt auf gezielte Sanktionen, die sich stärker gegen einzelne Personen bzw. Personengruppen richten, also gegen die politische und ökonomische Elite eines Landes. Und beispielsweise durch finanzielle Sanktionen, etwa Kontosperrungen oder Investitionseinschränkungen, ja, nur einen bestimmten Personenkreis treffen sollen.
Und welche Auswirkungen haben diese Sanktionen nun tatsächlich?
Ja, das ist, lässt sich immer schwierig beziffern. Das ist generell der Fall, wenn man über Sanktionen spricht. Es muss im Bereich der internationalen Politik klar sein, dass es hier zu einem regelmäßigen Kräftemessen kommt. Und das kann Monate oder Jahre lang dauern. Deswegen ist es ziemlich schwierig, generell Erfolg zu messen. Aber es gilt natürlich, dass ein Einlenken der Staatslenker dann als Erfolg gilt. Und da lässt sich sagen, dass diese smarten Sanktionen oder gezielten Sanktionen prinzipiell nicht ganz so stark wirken wie die Wirtschaftsembargos, allerdings auch nicht so starke Wirkung für die Zivilbevölkerung haben.
In einer Studie wurde nun festgestellt, dass Sanktionen nicht nur häufig wirkungslos sind, sondern die Zustände sogar verschlimmern. Worin bestehen denn die Gründe für das Scheitern der Sanktionsstrategien?
Ja, prinzipiell muss man sagen, dass Sanktionen immer auch in das Sozialgefüge eines Landes eingreifen. Das heißt, sie treffen nicht neutral auf ein Land, sondern jede Form solcher Maßnahmen kennt Gewinner und Verlierer. Und die Gewinner sind nicht immer diejenigen, die man sich dabei wünscht, also etwa die Zivilbevölkerung, sondern eben zum Teil auch Kriminelle und Schmuggler, die beispielsweise bei Embargos oder anderen ökonomischen Sanktionen zu Reichtum gelangen. Der zweite Grund ist, dass die Opposition nicht immer einfach gestärkt wird, sondern im Prinzip auch geschwächt werden kann. Die Grundidee früherer Sanktionen war, je stärker die Strafe, desto stärker ist auch der Widerstand gegen die Regierung. Das trifft aber dann zum Beispiel nicht zu, wenn die Opposition generell relativ schwach ist oder wenn die Sanktionen wirklich die ökonomischen Grundlagen beispielsweise der Mittelschicht entziehen. Ein dritter Grund besteht darin, dass externer Druck auch immer wieder nach innen als legitimatorische Basis genutzt wird. So hat man einen außenpolitischen Feind, dem auch die Schwierigkeiten des eigenen Landes in die Schuhe geschoben werden können. Und letztlich herrscht auch in der UN immer wieder mangelnde Einigkeit bei den Sanktionen. Unterschiedliche Sanktionsregime lassen relativ viel Spielraum, der dann von den Herrschern genutzt werden kann.
Die internationalen Sanktionen haben in den letzten Jahrzehnten dennoch stark zugenommen. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden 5 Staaten sanktioniert. Heute sind es etwa weltweit 50. Wieso werden so viele Sanktionen ausgesprochen, wenn sie gar nicht den gewünschten Effekt erzielen?
Einerseits gibt es natürlich einige Fälle, in denen die Strafen gewirkt haben. Das heißt, man hat hier schon eine Grundlage mit Verweis darauf zu sagen, dass sie prinzipiell auch ihre Wirkung haben können. Andererseits gibt es aber verschiedene Veranlassungen, trotz dieser vielen Misserfolge Sanktionen weiter anzuwenden. Das hat zum einen innenpolitische Motive. So ist beispielsweise der Druck auf die deutsche Regierung hoch, international für demokratische Werte einzustehen, was man etwa bei jeder China-Reise der Bundeskanzlerin gegenwärtig merkt. Und insofern will man gegenüber der eigenen Bevölkerung eine weiße Weste wahren, obwohl die Sanktionen auf ein Feld treffen, wo man nicht sicher sein kann, wie sie tatsächlich wirken. Andererseits, und das ist vielleicht der wichtigste Grund, ist der Adressat ja nicht nur der Staat, der sanktioniert wird, sondern die internationale Politik generell. Es wird also eine Drohkulisse etabliert, die dem Rest der Welt symbolisiert, wer abweicht, muss hier mit Strafen rechnen.
Unsere Karte der Woche zeigt uns, welche Sanktionen die EU gegen andere Staaten verhängt hat. Sebastian Haupt vom Katapult-Magazin hat uns erklärt, was die Sanktionierung bedeutet. Dankeschön dafür.
Ich danke ebenfalls.
Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detail.